Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus-Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Jutta Schriever ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Teams Soziale Arbeit im Christophorus-Hospizverein in München und geht nun in den wohlverdienten Ruhestand. Nach ihrem Studium war sie in der freien Wirtschaft tätig und wechselte erst mit Anfang 50 zum CHV. Sie arbeitete mit Sterbenden, deren Angehörigen und den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzählt Sepp Reischl im Gespräch von Begegnungen, Berührungen und Spiritualität. Ich wünsche Ihnen nun ein interessantes Gespräch.
Herzlich willkommen, Jutta. Wir kennen uns viele, viele Jahre jetzt. Und der Anlass ist für uns ein trauriger, dass du in Rente gehst, in Ruhestand gehst und dich aus dieser Arbeit und aus unserem Team verabschiedest. Magst du ein bisschen von dir selber erzählen, wie du zu dieser Arbeit überhaupt gekommen bist?
Also eigentlich bist du derjenige, Sepp, der mich dahin geführt hat. Oder mir ganz konkret die Möglichkeit einer Anstellung hier im Christophorus Hospizverein ermöglicht hat. Es ist so, dass ich vor über 40 Jahren soziale Arbeit, das hieß damals noch Sozialpädagogik, studiert habe. Und das ist auch mein persönlicher Schwerpunkt, weil ich bin nicht so wirklich jemand, der im Sozialrecht topfit ist, sondern meine Herangehensweise war immer schon Erwachsenenpädagogik. Das war mein Schwerpunkt. Ich habe ganz lange auch berufsfremd gearbeitet in einem Softwareunternehmen, habe dort die Schulungen und Seminare entwickelt, sowohl fürs Assessment als auch für die Verkäufer, die Akquisiteure, für das mittlere Management, weil der Chef damals mitgekriegt hat, dass ich Sozialpädagoge bin, hat er gesagt, oh, das wäre doch die Gelegenheit. Ich habe das sehr genossen und habe dabei auch gemerkt, dass meine Stärke liegt darin, Seminare und Fortbildungen zu kreieren und durchzuführen. Ich habe da einen ganz speziellen Zugang zu, weil ich halt nicht über die Ratio an die Themen rangehe, sondern mehr über die Energie und über das tiefere Verstehen erlauben.
So bist du nicht nur mir, sondern uns auch aufgefallen im Palliativ-Care-Kurs, glaube ich, in Großhadern damals, als sehr lebendiger Mensch, sehr lebensfroher Mensch. Und wir dachten, das ist auch etwas, was wir hier brauchen. Gerade in der Arbeit mit vielen ehrenamtlichen Menschen, mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich für diese Sache interessieren und vielleicht begeistern auch. Was hat dich dann zu diesem Wechsel bewogen aus der Wirtschaft hin zu Hospiz?
Also das waren sogenannte Berufsbrüche. Ich stand als 52-Jährige da und hatte gerade eine Arbeit verloren, weil man mir gekündigt hatte. Und dann habe ich gedacht, was könnte denn in meinem Alter noch etwas Sinnvolles sein, wo ich auch was zu geben habe und wo auch würde man mich noch gerne nehmen. Das sind ja auch immer so Aspekte in unserer Gesellschaft, wenn man älter wird, wirklich auch noch einen Platz zu finden. Und dann ist mir das Hospiz als Begriff eingefallen. Ich wusste bis dahin aber überhaupt nicht, wie funktioniert das? Wie ist es aufgebaut? Wie kommt man da überhaupt rein? Kann ich da als Sozialpädagoge überhaupt eine Anstellung finden? Ich hatte keine Ahnung. Aber es hat mich innerlich sehr angesprochen, weil ich mich seit über 40 Jahren mit Tod und Sterben beschäftigt habe. Und zwar über den Weg der Meditation. Ich habe halt ganz lange meditiert, die unterschiedlichsten Verfahren und Meditation nennt man ja den kleinen Tod, ja, weil man in tiefen Meditationen alles das loslässt, was so im irdischen Leben wichtig scheint. Und ja, dann habe ich gehört, dass man diesen Palliativ-Care-Kurs dafür besuchen muss, um als Sozialpädagoge tätig sein zu können in der Hospizarbeit. Das habe ich gemacht und dann tauchtest du als einer der Referenten auf. Und ich wusste, als ich dich erlebt habe, wusste ich, da will ich arbeiten. Wo dieser Mensch ist, da würde ich gerne arbeiten. Und dann hatte ich immer auf meinem Namensschild Jutta Schriever, hatte ich immer drunter schon geschrieben, arbeitssuchend. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, dich anzusprechen und dachte, oh, ist vielleicht keine so gute Idee, den Sepp Reischl so mittendrin anzusprechen, in der Pause und so, war auch ein bisschen schüchtern. Aber du sagtest am Ende deines Tages, sagtest du, außerdem suchen wir gerade zwei Sozialarbeiter. Und ich hob dann meine Hand und so, ihr, ich. Und das kam dann dazu, dass ich im CHV anfangen durfte, obwohl damals die Chefin dann so über meine Zeugnisse und Referenzen geschaut hat und gesagt hat, naja, das ist alles so ein bisschen untypisch, aber vielleicht kann der Verein ja was damit anfangen.
Nicht alles ganz geradlinig, aber so ist das Leben ja oft, gell?
Ja, und ich kann im Nachhinein sagen, es war ein für mich auch eine ganz, ganz wichtige Zeit in meinem Leben, weil ich mich wirklich wiedergefunden habe in einem Bereich, wo ich mich sehr ausdrücken durfte, wo ich mich sehr ausprobieren durfte, wo ich einfach auch selbst ganz, ganz viel gelernt habe und auch, ja, dieses Thema Tod und Sterben mit all seinen Facetten erfahren durfte. Ja, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen.
Also das Ergebnis auch einer spirituellen Suche, könnte man sagen, in deinem Leben, die vielleicht ja auch weitergeht.
Ja,
vielleicht magst du ein bisschen erzählen von den Aufgaben, die diese Jahre auch ausgefüllt haben, was du auch gestaltet hast. Was waren die Anfänge vielleicht?
Also ich bin ja, habe angefangen, als auch im Christophorus-Hospiz die SAPV anfing. Genau. Damit war einfach der Bedarf nach sozialer Arbeit sozusagen stand im Raum. Das war auch eine meiner Säulen. Also ich habe in dem SAPV-Team die Patienten und Angehörige im häuslichen Bereich begleiten dürfen, sodass sie einfach bis zu ihrem Lebensende noch Lebensqualität erfahren durften. Die zweite Säule war halt das Ehrenamt oder ist immer noch das Ehrenamt. Das heißt, ehrenamtliche Menschen zu begeistern und auch zu befähigen, Patienten und Angehörige bis zum Schluss zu besuchen, ihnen dadurch auch Gesprächspartner zu sein oder Unternehmenspartner, so wenn es darum ging, noch Dinge zu erleben. Und halt wirklich dem Familiensystem eine Entlastung auch darzustellen. Ja. Diese beiden Säulen, die zogen sich durch meine Arbeit.
Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine kurze Erklärung. Das Wort SAPV kennen manche von Ihnen vielleicht nicht unmittelbar. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung verbirgt sich hinter SAPV, die 2009 ja hier bei uns begonnen hat und die ersten Teams in Bayern hier aufgebaut wurden. Teams bestehend aus Ärzten, aus Pflegekräften und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Ja, spannend, die Arbeit mit Familien auf der einen Seite, die Arbeit mit ehrenamtlichen, bürgerschaftlich engagierten Menschen. Ja, das sind jetzt, wie viele Jahre? 14, 15 Jahre auf also alle Fälle.
Knappe 14.
Knappe 14 Jahre. Da erlebt man einiges. Du hast ja schon gesagt, es war diese im Rückblick dieses Engagement für dich auch sehr bereichernd. Magst du da vielleicht die ein oder andere Begebenheit, die einen ja auch weiter begleitet, Begegnungen mit Patientinnen, mit Familien, mit Ehrenamtlichen vielleicht erzählen, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mehr vorstellen können?
Also was mir sofort einfällt, ist eine Situation im häuslichen Bereich, wo eine Dame, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Krankheit sie litt, aber sie war halt eine Palliativpatientin, die wusste, dass ihre Erkrankung zum Tode führt, und ich wollte ihr gerne einen ehrenamtlichen Hospizhelfer zur Seite stellen und habe dann einen unserer sehr engagierten Hospizhelfer dafür gewinnen können, habe ihn zu der Patientin gebracht. Und die haben sich kennengelernt und waren sich sehr sympathisch. Und dann besuchte ich irgendwann diese Patientin nochmal wieder, um auch zu horchen, stimmt alles, braucht sie vielleicht noch was anderes, wie kommt sie denn mit dem Hospizhelfer so klar? Und dann sagte sie zu mir, Frau Schrieber, ich musste so schwer krank werden, um einen so netten Mann kennenzulernen. Und das hat wirklich das Herz gerührt. Also das war wirklich was sehr Besonderes. Und das ist auch so bezeichnend für diese Form der ehrenamtlichen Tätigkeit, dass mitunter die Patienten so dankbar sind und auch so erstaunt sind, dass ihnen das in dieser Schwere der Erkrankung zuteil wird. Mhm. Ja, jemand anderes sagte dann mal zu mir, dem habe ich eine Hospizhelferin gebracht mit einem kleinen Hund, weil er wollte gerne auch einen Hund erleben, den er ja selbst nicht mehr hätte versorgen können. Er sagte dann zu mir, und das war ein Mann, der war immer in der Wirtschaft tätig, und er sagte zu mir, ich kann es gar nicht glauben, dass zu mir jemand kommt und überhaupt kein Geld dafür nimmt. Der sein ganzes System war immer so auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet und dass sich alles lohnen muss und dass immer auch finanziell was dabei rauskommen muss. Dass er dieses Konzept, dass Menschen einfach kommen und auch für sich sagen, sie bekommen was darüber. Mhm. Sie sagen ja nicht, ich opfere mich hier auf für die Patienten, sondern unsere Hospizhelfer sagen tendenziell alle, ich kriege so viel zurück. Ich fühle mich so beschenkt durch diese Form der Zuwendung, ja, dass es wirklich immer ein Geben und ein Nehmen ist.
Ja, ja. Dein erstes Beispiel ist ja auch, klassisch spricht von der großen Fähigkeit, die du sicher hast und auch deine Kolleginnen und Kollegen, die rechte Person, die richtige Person wirklich auszuwählen. Dazu braucht es ja Intuition, ein gutes Kennen dieser Menschen. Du hast jetzt in diesen 14 Jahren viele Menschen begleitet, die sich ehrenamtlich hier engagieren. Magst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Und dann habe ich noch eine weitere Frage zu dem Thema, ob das jeder auch so annehmen kann. Ja. Also das verlangt ja schon Vermittlungsgeschick. Nicht jeder traut einem solchen Angebot, das nichts kostet.
Ja, genau. Also wir haben hier das Glück, dass wir unsere interessierten Hospizhelfer und Helferinnen, dass wir die sehr intensiv vorbereiten. Dafür gibt es ja auch bayernweit und ein Curriculum, was halt auch die Inhalte festlegt und den zeitlichen Rahmen. Aber im Christophorus Hospizverein haben wir in diesen 14 Jahren, wie soll ich das sagen, diese vorbereitenden Kurse sehr, sehr weit entwickelt und verfeinert, haben da sehr viel Liebe, Herzblut reingegeben, weil wir auch wollen, dass die Ehrenamtlichen erfüllt sind durch ihre Tätigkeit und dass sie dort abgeholt werden, wo sie stehen, auch in ihren menschlichen Qualitäten. Also das ist auch etwas, was ich als Sozialpädagogin unheimlich gern getan habe.
Worum geht es da in so einem Kurs?
Also erst ein großes Thema ist natürlich Tod und Sterben, weil wir davon ausgehen, jemand, der andere Menschen in dieser schwierigen, krisenhaften Zeit, oft krisenhaften Zeit begleitet, der muss sich selbst auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Das fühlt sich komisch an, zu jemandem zu gehen und selbst keinen Schimmer zu haben, wie ihn das selbst berühren könnte oder wie er selbst dazu steht oder was da an Ängsten und Nöten überhaupt auftauchen könnte. Das heißt, wir machen ganz viel selbstreflektorische Einheiten, zumindest in diesem Vertiefungsseminar, das ja sich teilweise über 3 Monate hinzieht, was die Teilnehmer besuchen müssen, um wirklich gut vorbereitet zu sein. Und wir laden die Teilnehmer wirklich ein, mit sich selbst Erfahrungen zu machen. Das gibt ihnen oft die Stärke, auch in anspruchsvollen Situationen präsent sein zu können. Und das, die Hauptaussage, die in dieser Vorbereitung drin ist, ist wirklich dieses, dass die pure Präsenz das Ausschlaggebende ist. Und dass es sozusagen um ein absichtsloses Dasein geht. Und das müssen Menschen erstmal an sich selbst erfahren, was das für eine Qualität sein kann. Weil in unserer Gesellschaft ist immer das Tun wichtig. Wir lernen hier alle, dass es was zu tun gibt, damit man was erreicht, was bewirkt. Und in der Hospizarbeit ist es anders. Da reicht es liebevolle, absichtslose Dasein. Und davon muss ich ja erst mal so einen Geschmack bekommen, damit ich das überhaupt zu den Patienten und Patientinnen tragen kann.
Also eine ganz zentrale ein ganz zentraler Inhalt der hospizlichen Unterstützung überhaupt. Ein Signal, dass ich nicht dann wichtig bin, wenn ich was besonders leisten kann. Ja? Und, dass ich gebe, auch wenn ich nicht irgendwie funktioniere. Ja?
Und das ist für die meisten, die sich bei uns bewerben, die dieses Ehrenamt ausüben wollen, oft wie eine neue Welt, die sich ihnen da eröffnet. Ja, und da das ist auch etwas, was mich immer wieder so begeistert hat, dieses Staunen über diese neue Welt. Ja, weil ich schon das Gefühl habe, da kommt eine ganz wichtige Dimension wieder zurück, die uns in unserer Leistungsgesellschaft oft verloren gegangen ist.
Und da triffst du auf viele Menschen, die dann sich auf Wege einlassen. Wir haben ja im Christophorus Hospizverein in München, glaube ich, etwa 230 momentan aktive, qualifizierte Hospizhelferinnen und Hospizhelfer. Magst du da vielleicht noch etwas erzählen, auch aus diesen Kursen und aus der Begegnung mit Ehrenamtlichen? Was sind es für Menschen? Du sagst ja, sie kommen aus allen Richtungen. Viele haben da gar keine Vorerfahrung und müssen sich erst auf eine neue Welt einlassen.
Also jetzt einfach mal, um nüchtern zu sein, es sind meistens Menschen, die es sich finanziell auch leisten können. Weil jemand, der in unserer Gesellschaft wenig Geld hat, der wird mit ganz anderen Dingen beschäftigt sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass es oft Menschen sind aus Berufen, die vielleicht mit vielen Zahlen zu tun haben oder mit Recht oder also so. Also es gibt öfter Menschen, die sagen, ich möchte als Ausgleich mit Menschen was zu tun haben. Und viele sagen auch, ich möchte was zurückgeben. Ich habe das Glück, so ein angenehmes Leben führen zu dürfen. Ich möchte an andere Menschen was zurückgeben. Das ist ganz oft eine Motivation. Ja, das sind so die hauptsächlichen Sachen.
Viele beeindruckende Menschen, die sich da auf diese Arbeit einlassen.
Aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Früher, also als ich anfing und vor mir, waren es tendenziell viele Rentner und pensionierte Menschen. Die Tendenz ist, dass immer mehr Menschen, die noch im Beruf stehen, auch zu uns finden und diese Arbeit machen wollen. Das gibt natürlich dann auch neue Herausforderungen, weil das muss man natürlich dann nochmal besser koordinieren, weil Die sind halt zeitlich nicht so flexibel und sie sind vielleicht auch nicht über solch einen langen Zeitraum mehr bereit, sich zu binden an einen Verein. Früher, als ich kam, da waren Hospizhelfer da, die waren 20, 25 Jahre Hospizhelfer. Ja, das ist, die Tendenz ist ein bisschen ist der andere. Jetzt, ja. Aber gleichzeitig hat es auch diese Schönheit, dass immer mehr junge Menschen zu dieser Arbeit finden. Und das ist für die Patienten oft auch ein Highlight, dass sie halt auch von jungen, dynamischen Menschen begleitet werden, die trotzdem einfühlsam sind und ihnen wirklich die volle Aufmerksamkeit schenken können. Also da wandelt sich gerade was.
Ja. Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen. Du hast schon damit begonnen. Welche Bedeutung diese soziale Unterstützung für die betroffenen Menschen und Familien hat. Also du hast davon gesprochen, dass als du begonnen hast, die spezialisierte Versorgung begonnen hat, Medizin und Pflege natürlich einen ganz großen Teil auch der Begleitung ausmacht für gerade schwerstkranke Menschen, die an Symptomen leiden. Hat da diese ehrenamtliche und auch die soziale Begleitung und Unterstützung wirklich einen Platz und eine Bedeutung?
Also das ist so etwas, weshalb ich auch zur Hospizarbeit gefunden habe, weil es vom Grundsatz her diesen ganzheitlichen Ansatz hat. Eigentlich wird der Mensch in der hospizlichen Arbeit als ganzheitliches Wesen gesehen, das sowohl physische Bedürfnisse und Nöte hat, als auch soziale, als auch psychische, als auch spirituelle. Und dieser ganzheitliche Blick, den finde ich als etwas sehr, sehr Kostbares. Viele Patienten, die wir begleiten, haben vielleicht einen Tumor, der ihr Leben begrenzen wird und sind oft durch eine enorme lange Zeit der therapeutischen Behandlungen in unserem Gesundheitssystem gelaufen und die erleben das oft wie so eine Odyssee, die da mit ihnen geschieht. Und wenn sie dann oft zu dem Punkt kommen, jetzt will ich nicht mehr und es sieht so aus, es hilft auch nichts mehr, was die westliche Medizin zu bieten hat, und sie stoßen dann auf uns als hospizliche Begleiter, dann ist oft solch ein, ein Erstaunen, dass sie bei uns wieder als Mensch mit allem gesehen werden und nicht nur als der physisch Erkrankte. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Heilsames, dass dass alles Platz hat. Und die Hospizhelfer sind ein Beispiel dafür, dass wir halt nicht nur den Menschen in seiner körperlichen Erkrankung sehen, sondern in allem, was ihn ausmacht und in allem, was ihm auch noch Lebensqualität geben könnte. Und die soziale Arbeit hat halt von ihren beruflichen Grundsätzen so viele Tools, Methoden gelernt, so viele ganzheitliche Ansätze, dass sie eigentlich prädestiniert ist, an dieser Stelle wirklich zuzuhelfen. Die Menschen sagen ganz oft zu mir, wow, allein, dass sie sich Zeit nehmen. Ja, wir gehen zu den Menschen und nehmen uns Zeit. Da sitzt keiner mit einer Stoppuhr an irgendeiner Stelle, sondern es darf sich etwas entfalten. Der Mensch bekommt wieder Raum in seiner Gesamtheit.
Es weitet sich sozusagen auch wieder ein sehr reduziertes Menschenverständnis, dass die Menschen ja oft dann, wie du sagst, ja auch erleiden, dass sie reduziert werden auf den Magen und Darm oder was auch immer, was wesentlich
und dass wir wieder auch die Ehrenamtlichen wieder fragen, wie geht es ihnen? Ich weiß, ich hatte eine alte Dame besucht, die hatte schon einen Pflegedienst, ihr Sohn hat super für sie gesorgt zu Hause, sie hatte einen 24-Stunden-Kraft und Palliativ-Care-Ärzte sind sozusagen dazugekommen Und ich besuchte diese Dame und fragte, wie es ihr denn geht. Und dann erzählte sie mir alle ihre körperlichen Wehwehchen. Und natürlich habe ich liebevoll zugehört, keine Frage. Ich schaute sie aber weiterhin an und sagte dann zu ihr, und wie geht es Ihnen jenseits davon? Wie geht es Ihnen? Und dann guckte sie mich ganz erstaunt an. Wie geht es mir? Das hat mich seit Jahren keiner mehr gefragt. Und es ist wirklich so, dass es wieder auf Interesse fällt, diesen Menschen in anderen Aspekten wieder zu erleben. Und für mich ist ja das Sterben etwas sehr, sehr Besonderes. Also ein, wenn man so will, ein heiliger Prozess, der auch etwas, was das Leben vorher ausgemacht hat, rund machen kann, wenn wir es dafür nutzen.
Also ein Höhepunkt des Lebens eigentlich und nicht etwas, von dem man davonlaufen müsste.
Genau, aber er ist halt oft, wird oft nicht als Höhepunkt erlebt, weil so viel Ängste da sind, weil Menschen sich so viel Sorgen machen, was passiert danach oder muss ich Schmerzen haben. Jetzt hat nun die Palliativmedizin genau an der Stelle etwas Wunderbares geleistet, weil wir wirklich fast bei jedem eine schmerzfreie Situation gestalten können. Aber das ist auch nicht alles. Ja, die Schmerzfreiheit ist eine super gute Grundlage, damit wieder der Mensch, wie soll ich das sagen, auch psychisch sich wieder orientieren kann. Auch spirituell, dass halt Sorgen nicht den ganzen Raum einnehmen, sondern dass da wieder etwas entstehen kann, was wirklich auch ins Außerirdische führt, ins Jenseitige.
Also die Betäubung, könnte man sagen, der Schmerzen hat auch eine Kehrseite, nämlich dass es sozusagen, also der Schmerz hat auch eine positive, einen positiven Impuls. Und auch das Abschiednehmen tut halt weh, könnte man sagen. Was ist das Sterben überhaupt? Große Fragen.
Ja, und dafür aber auch wieder ein Zeit und Raum haben. Ja, und den Menschen, die Menschen einzuladen, dem auch Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin mir ganz sicher, dass sich das auszahlt in der Form, wie jemand den Übergang gestalten kann.
Genau, und das wird sich ja auch weiter, da sind wir sicher einig, in unserem deutschen, auch nicht nur deutschen Gesundheitswesen reiben in gewisser Weise, das sich natürlich auf körperliche Prozesse konzentriert, die Krankenkassen fördern Therapien und so weiter, Behandlung von körperlichen, vor allem von körperlichen Symptomen. Und die soziale Dimension fällt da oft hinten runter.
Und das finde ich ich erlebe das so, dass diese Entwicklung gerade so im Gange ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Dass an der Stelle halt wirklich auch dieser Blick wieder so festhaftet an dem Körperlichen und die anderen Dimensionen so wenig Raum kriegen. Und das finde ich schade, weil die Hospizbewegung hat eigentlich was ganz, ganz anderes initiiert, nämlich diesen ganzheitlichen Ansatz. Und auf eine Art ist das für mich auch so eine Gefahr der Institutionalisierung. Die SRPV ist eine Wohltat, ganz klar, aber sie birgt halt auch diese Gefahr, dass da wieder Dinge ausgeschaltet werden, die zum Menschsein gehören.
Und dass man zum Schluss nur noch das macht, was eben gesetzlich irgendwie verordnet ist und bezahlt wird. Ja. Und du hast ja schon über die Wirkung gesprochen, die auf Menschen unmittelbar wirkt, wenn da jemand kommt, der nichts kostet, wo sich jemand einfach so zuwendet.
Ja, und auch selbst, ich kann mich an Situationen erinnern, unserer Palliativmediziner, die halt ja oft mit den Symptomen zu tun haben, die durch eine Krankheit erzeugt werden. Eine Medizinerin sagte zu mir, sie hat ganz oft Situationen, wo es schwierig ist, den Schmerz in den Griff zu kriegen. Und sie erlebt, dass wenn dann eine menschliche Präsenz dazukommt, dass auch Schmerzen vergehen. Mhm. Das heißt, über die menschliche Präsenz passieren nochmal wirklich ganz, ganz andere Zugänge. Mhm. Und wenn das wegfällt, ganz ehrlich, dann sehe ich einfach, also bin ich super traurig, sagen wir es mal so. Das frustriert mich total.
Das spricht der Bände, dass wir Menschen wichtig sind und ja, jeder Einzelne wichtig ist, absolut. Wie er ist, Mann, Frau, alt, jung, in der Begegnung mit Schwerkranken und Sterbenden als Person wichtig ist,
absolut.
Auch für die Wirkung letztlich, ja. auch von Therapien sogar. Ja.
Absolut. Ich habe ja dann später vom häuslichen Bereich nach 10 Jahren in den Heimbereich gewechselt. Das gab verschiedene Gründe. Einmal, dass ich das Gefühl hatte, dort wird ganz, ganz viel gestorben. Dort ist einfach ein großer Bedarf, Menschen am Lebensende, ja, auch, ja, wie soll ich das sagen, auch liebevoll hinüber zu begleiten. Das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass ich durch meine Meditationserfahrungen das Gefühl hatte, da gibt es viele Situationen, wo halt nicht mehr gesprochen werden kann, weiß ich, durch die demenzielle Erkrankung oder auch durch andere kognitive Einschränkungen am Lebensende. Da braucht es einfach andere Zugänge, um diesen Menschen zu ermöglichen, angstfrei den Sterbeprozess auch zu durchlaufen. Und das hat mich sehr angesprochen, dass ich dachte, auch da kann ich noch mal ganz viel dazu geben, die Hospizhelfer auch in nicht wortlichen Begleitungen zu befähigen. Mhm. Weil als ich anfing, war oft so eine Verunsicherung bei den Ehrenamtlichen, die so dachten, ja, wenn aber nicht mehr gesprochen werden kann, bin ich dann überhaupt noch wirksam? Wenn die Menschen gar nicht mehr mit mir reden können, ja, hat das dann wirklich auch einen positiven Einfluss auf die Menschen? Und ich weiß über meine Erfahrung, dass eine liebevolle Präsenz auch ohne Worte rüberkommt zu den Menschen und dass es auch die Möglichkeit gibt, über Berührung diese liebevolle Präsenz zu verdeutlichen. Und darüber auch tiefere Schichten im Menschen zu erreichen. Ich habe ein Beispiel, was ich da immer in dem Zusammenhang erzähle, weil es mich so beeindruckt hat. Ich bin zu einem Menschen vom Heim, von den Pflegenden gerufen worden, der also fast den ganzen Tag immer um Hilfe gerufen hat. Und die Pflegenden konnten sich einfach nicht mehr, ihnen fiel nichts mehr ein, wie sie damit umgehen konnten. Mhm. Es war klar, dieser Mensch hat eine zum Tode führende Nierenerkrankung. Also das war wirklich auch seine letzte Lebenszeit. Ich habe mich dann mit seiner Biografie beschäftigt und rausgefunden, dass er 60 Jahre lang verheiratet war, mit seiner Frau eine sehr liebevolle Beziehung hatte, die auch an ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet hat. Die hatte eine demenzielle Erkrankung und die Frau war vor einem halben Jahr gestorben und danach ging es mit ihm wirklich körperlich auch und psychisch bergab. Mhm. Und so kam er auch in dieses Heim, weil er sich zu Hause gar nicht mehr alleine hätte versorgen können. Ich wusste um diese Trauer und hatte das Gefühl, es kann sein, dass dieser Mann sich gar keinen Raum gegeben hat, wirklich um seine Frau zu trauern. Mhm. Ich bin dann zu ihm, habe ihm erklärt, wer ich bin und er hat also wenig darauf reagiert. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn anfassen darf. Mhm. Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich ihn angefasst, erst an den Füßen, weil oft sind Menschen an den Füßen sehr, sehr empfänglich, weil ja alle Meridiane dort auch eine Verbindung zu den Füßen haben. Und bei ihm war das gar nicht. Also ich hatte diese Füße in der Hand und habe ihn nicht fühlen können. Da muss ich noch zu sagen, ich habe halt so eine Ausbildung, mehrere körpertherapeutische Ausbildungen als Hintergrund und weiß, dass es im Körper bei jedem bestimmte Plätze gibt, da gibt es einen guten Zugang zum Herzen und andere Plätze, die sind eher mit, ja, mit Verspannung, mit Schmerzen gefüllt. Also diese Füße waren kein Zugang. Dann bin ich wieder zu ihm an den Kopf und habe ihn gefragt, ob ich ihn auch an der Brust berühren darf, am Brustkorb. Und er hat genickt. Dann habe ich ihn sozusagen an der Stelle angefasst, wo ich fühlen konnte, wo sein Herz sehr, sehr aktiv ist, wo aber gleichzeitig die Trauer darüber lag. Und ich habe ihn angefasst und ich konnte fühlen, er konnte sofort entspannen, machte dann die Augen auf, riss die Augen förmlich auf, guckte mich an und sagte zu mir, wer hat sie geschickt? Und dann habe ich ihm nochmal erklärt, dass ich vom Christophorus Hospizverein komme und dass ich so gelernt habe, über Berührung Menschen auf einer tieferen Ebene zu erreichen und dass Berührungen oft auch sehr hilfreich sein können, um in sich selbst tiefer zu entspannen. Und das würde ich ihm gerne gönnen. Und dann hat er gesagt, machen Sie weiter. Und dann habe ich ihn noch weiter gehalten und dann liefen seine Tränen. Jetzt laufen gleich meine. Und jedenfalls sagte er dann, jetzt endlich kann ich weinen. Und genau das war so das Gefühl. Dieser Hilferuf war im Grunde ein Hilferuf nach sich selbst. Also sich wirklich auch diese Trauer zu erlauben und sich wirklich in diese Trauer hineinzubegeben. Und die Berührung und die Begegnung mit ihm hat ihm im Grunde wieder mit seinen emotionalen, mit seiner emotionalen Seite verbunden. Ich habe dann, er hat nicht sofort aufgehört, in Zeiten, wo ich nicht da war, hat er nicht sofort aufgehört, um Hilfe zu rufen. Aber er hat sich sehr tief entspannt. Ich habe dann auch eine Hospizhelferin eingesetzt, die Heilpraktikerin war. Und die auch mit Berührung, also über das Berührung guten Kontakt hatte. Und ich hatte das Gefühl, er konnte darüber irgendwann ganz entspannt auch dieses Sterben und das irdische Leben verlassen.
Vielen Dank, Jutta, für diese berührende Geschichte, und sehr eindrückliche Geschichte, die sicher für viele steht, für Menschen in den Pflegeeinrichtungen, die oft sehr allein sind und auch die Pflegekräfte und Betreuungskräfte sehr an ihren Grenzen sind, wenn da ständig jemand Hilfe ruft. Ja, aber diesen Zugang zu finden, diesen Punkt, diese Berührungsstelle sozusagen zu finden, das ist sicher eigene Kunst.
Ja.
Ja. Ja. Und darauf hast du dich die letzten Jahre vor allem konzentriert?
Ja. Ja, und dafür bin ich auch dankbar, dass ich das durfte, weil das waren so Aspekte, da war ich selbst so ein bisschen schüchtern mit, ob der Verein das überhaupt will in diese Richtung, weil es ja mehr auch in so eine spirituelle Richtung geht. Ich hatte mich, was das angeht, halt wirklich 10 Jahre zurückgehalten und mich tendenziell schon angepasst dem, was so das Übliche in der Hospizarbeit ist. Und dieser Zugang ist halt ein unüblicher, aber für mich ganz wichtig, weil er ganz andere spirituelle Zugänge ermöglicht. Und ich weiß, also das ist für mich das, was in der Hospizblume Spiritualität ist, dass die Menschen gerade auch im Sterbeprozess mit tieferen Schichten ihrer Seele in Kontakt kommen dürfen. Und wer das kann, der verliert auch die Angst vorm Sterben. Ich habe im Zuge meiner Arbeit hier im CHV das Hospiz in Kassel kennengelernt, die sehr viel mit spiritueller Begleitung halt auch arbeiten. Und da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, die ich hier nochmal erzählen möchte. Meine damalige Anleiterin hat halt viel über Chakra-Arbeit die Menschen behandelt. Und wir gingen dann zusammen zu einem Herrn, der war Der war irgendwie in der Wirtschaft tätig, ich weiß nicht genau, was er wirklich gemacht hat, ein Bauingenieur, sehr erfolgreich, irgendwie sowas. Wir kamen, also wir klopften an im Hospiz, er lag in seinem wunderschönen Einzelzimmer und meine Anleiterin fragte ihn, ob wir kommen dürfen und er sagte, und er hatte das Fernsehen an, dann sagte er, ich mach sofort das Fernsehen aus, wenn, ich weiß gar nicht, was Sie mit mir machen, wenn Sie kommen, aber das ist so gut und hilfreich, ich habe jegliche Angst vorm Sterben verloren. Und das war für mich nochmal so ein Hinweis, dass über eine tiefere Entspannungseinladung, wie auch immer der Zugang sein mag, dass diese Angst zu sterben vergehen kann, wenn ich spüre, was ich eigentlich in der Tiefe bin, dann brauche ich diesen Ängsten nicht so viel Raum geben.
Das unterstreicht nochmal auch das, was wir vorher schon einmal besprochen haben, also dass das Sterben und unser Leben überhaupt wahrscheinlich nicht nur damit zu tun hat, dass wir alles gut verstehen und dass wir sprechen können, sondern dass wir fühlen, dass wir spüren, dass wir ganze Menschen sind und dass Hospizbegleitung, dass womöglich und im besten Fall auch beinhaltet. Jutta, am Ende unseres Gesprächs schon, wir haben gehört, wir können wahrscheinlich Stunden weiterreden, ja. Aber eine Frage am Ende deines beruflichen Lebens, wenn du so zurückschaust auf diese 14 Jahre hier im Christophorus Hospizverein in München, was würdest du denen, die weiterarbeiten, denen, die dir nachfolgen werden, besonders, wie sagt man, mitgeben, ans Herz legen? Was ist für dich da auch besonders wichtig als Vermächtnis sozusagen?
Also ich finde immer noch diese Grundideen äußerst wichtig. Also dieser ganzheitliche Ansatz, dass der weiter im Blick behalten wird, der multiprofessionelle Ansatz, dass halt wirklich alle Berufsgruppen, die Ärzte, die Pflegenden, die soziale Arbeit, die Therapeuten, die mit im Boot sind, vielleicht auch die Seelsorge, wobei das ist nur ein Aspekt, vieles von dem, was so traditionell Seelsorge ist, kann auch über die soziale Arbeit mit in die Begleitung gegeben werden. Und das Ehrenamt, dass das alles weiter Raum bekommt und in Balance miteinander arbeitet, dass es nicht wieder abdriftet in diese Einseitigkeit, dass der Mensch wieder reduziert wird auf körperliche Symptome, und sondern dass es wirklich, dass dieser Blick auf die Gesamtheit des Menschen weiter bestehen bleibt. Und das zeigt sich oft auch in dem multiprofessionellen Team. Je mehr sich dort die Menschen auch erinnern, dass sie alles sind, ja, und dass sie göttlich sind, umso mehr können sie diese Qualität halt auch in die Begleitung geben. Und ich möchte wirklich nicht, dass die Medizin sich das alles krallt, ganz ehrlich nicht, weil für mich ist unsere westliche Medizin zu einseitig. Da fehlt dieser ganzheitliche Blick. Das ist für mich auch ein Manko, was oft in, ja, wie soll ich das sagen, in Sackgassen führt. Für mich könnte die Medizin ihren Blick mehr weiten, auch auf viel mehr sich von der sozialen Arbeit unterstützen lassen, sich viel mehr auch von den Ehrenamtlichen abgucken und so, ja. Also für mich ist, kann ich meinen Kollegen nur sagen, bleibt dabei, eure eigenen Qualitäten mit ins Team zu geben. Ich weiß zum Beispiel, meine Qualität war auch mit wichtig, dass wir ein gutes multiprofessionelles Team waren, weil die soziale Arbeit guckt ja nicht nur auf die Patienten und Angehörigen, sondern auch auf die Kollegen. Und wenn wir uns da gut unterstützt haben, dann hat das immer auch einen Einfluss auf die Patienten und Patientinnen, die wir unterstützen.
Also da aktiv in die Begegnungen, Auseinandersetzungen einzusteigen, das macht wesentlich auch diese Arbeit aus.
Unbedingt. Und in die gegenseitige Unterstützung. Mhm. Und was ich halt wichtig finde immer wieder ist, die eigene Verletzlichkeit auch zuzulassen. Mhm. Und da nicht plötzlich anzukommen als der Wissende, der Fachmann, die Fachfrau. Wir sind alle Menschen und wir werden alle sterben. Wir sind sozusagen wirklich, wir können nur auf Augenhöhe miteinander eine gute Arbeit machen. Mhm. Und alle Hierarchie ist dort nicht angesagt. Weil das ist so, geht ganz schnell. Die Ärzte sind so sozialisiert in ihrer Berufsausbildung und in ihren Kliniken, dieser ganze hierarchische Aufbau, dass sie tendenziell da wieder hinneigen. Und da müssen halt alle anderen Kollegen auch mal, auch Grenzen setzen und sagen, hey, stopp, wir sind ein multiprofessionelles Team. Wir leben auch von anderen Qualitäten.
Liebe Jutta, da merken wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man schon in ein neues Thema, ein Riesenthema einsteigen kann und können. Wir merken auch, dass das, was du jetzt hier als Vermächtnis auch formuliert hast, natürlich ein großer, großer Wurf ist und wir stehen ja gerade mal am Anfang, auch mit der gesamten Hospizbewegung nach knapp 40 Jahren in Deutschland. Das ist eine Revolution, eine Reform dieses ganzen Systems, des Verständnisses von Medizin, was ist überhaupt heilsam. Ich möchte an der Stelle dir für das Gespräch ganz, ganz herzlich danken und für dein Herzblut, all deine Kompetenz, die du eingebracht hast und die du in das Team eingebracht hast. Ganz herzlichen Dank dafür und ich bin sicher, das hinterlässt seine Spuren und du hinterlässt diese Spuren. Und ich wünsche dir für deinen neuen Status, wenn man das so sagen kann, Ruhestand oder Rentnerinnen-Dasein, dass du von der Gelassenheit, von der du auch gesprochen hast, selber auch weiter profitieren kannst in diesem weiteren Weg, auf deiner weiteren spirituellen Suche auch in deinem Leben. Herzlichen Dank für dieses
gerne.
Tolle Gespräch und alles Gute dir.
Ja, danke dir.
Vielen Dank, Jutta, für deine Geschichten und alles Gute für den Ruhestand. Und wenn Sie sich für die Arbeit des CHV interessieren, dann schauen Sie doch gerne einmal auf unserer Homepage vorbei unter www.chv.org. Und Sie können uns natürlich Feedback schicken, und zwar an die E-Mail-Adresse bildung@chv.org. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder zuhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.